Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Gültekin Alkoyak. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholung unserer Sendereien ruhmreiche türkische Sportler, Persönlichkeiten der türkischen Welt und Thema des Tages. Danach geht es mit Musik weiter. Und nun die Nachrichten. Der Konflikt um den Iran sorgt international für wachsende Spannung. Ankara mahnt zur Zurückhaltung und warnt vor einer weiteren Eskalation mit globalen Folgen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Angriffe auf den Iran ebenso abgelehnt wie iranische Vergeltungsmaßnahmen gegen Staaten in der Region. Das erklärte Erdogan am Freitag in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, wie diplomatische Quellen aus Ankara mitteilten. Demnach erörterten beide Staatschefs neben den bilateralen Beziehungen auch aktuelle regionale und globale Entwicklungen. Erdogan warnte dabei insbesondere vor Angriffen auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer, die die Stabilität der Region gefährdeten. Zugleich betonte er, dass der Konflikt mit dem Iran nicht zu einer neuen Eskalationsdynamik im Kontext des Russland-Ukraine-Krieges führen dürfe. Darüber hinaus hob Erdogan hervor, dass die aggressive Politik der israelischen Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gestoppt werden müsse. Maßnahmen, die den Status von Jerusalem untergraben, dürfen nicht hingenommen werden, so der türkische Staatspräsident. Der Iran hat nach eigenen Angaben einen weiteren US-Kampfjet abgeschossen. Das iranische Staatsfernsehen berichtete am Freitag unter Berufung auf die Streitkräfte der Islamischen Republik, ein Kampfjet vom Typ A-10 sei von der iranischen Luftabwehr getroffen worden. Die Maschine sei in den Persischen Golf gestürzt. Die New York Times hatte zuvor unter Berufung auf zwei US-Regierungsvertreter berichtet, ein A-10-Kampfjet sei in den Persischen Golf gestürzt. Der Pilot sei gerettet worden. Nähere Details wurden zunächst nicht genannt. Ebenfalls am Freitag hatte der Iran einen anderen US-Kampfjet abgeschossen, nach Angaben von US-Medien, eine Maschine vom Typ F-15E. Den Medienberichten zufolge konnte eines der beiden Besatzungsmitglieder von US-Spezialeinheiten gerettet werden, nach dem zweiten Crewmitglied werde noch gesucht. Am Freitagabend wurde die iranische Hauptstadt Teheran von mehreren lauten Explosionen erschüttert, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete, die Luftabwehrsysteme seien aktiviert worden. Mitten im Iran-Krieg legt das Weiße Haus dem US-Parlament seine Wünsche für einen neuen Haushaltsplan für 2027 vor. Die Verteidigungsausgaben sollen nach Trumps Willen enorm ansteigen. US-Präsident Donald Trump will die Ausgaben für das Militär massiv erhöhen. Im Haushalt für 2027 sollen die Mittel auf 1,5 Millionen Dollar steigen, wie aus einem vom Weißen Haus veröffentlichten Etatentwurf hervorgeht. Das wäre laut US-Medien ein Höchststand in der jüngeren Geschichte Amerikas. Für das laufende Haushaltsjahr 2026 sind für den Verteidigungsbereich nur rund 1 Billion Dollar eingeplant. Der Budgetplan der Regierung wird dem US-Parlament vorgelegt. Er dient als eine Art Fahrplan und zeigt, welche Prioritäten die Regierung setzt. Der Kongress entscheidet später über eine Reihe von Haushaltsgesetzen, die der Präsident dann unterschreiben muss, damit sie in Kraft treten. Trump hatte bereits zu Jahresanfang bekannt gemacht, dass er die Verteidigungsausgaben stark erhöhen will. Während die US-Regierung bei der Verteidigung kräftig aufstocken will, soll es in anderen Bereichen Kürzungen in Höhe von 73 Milliarden Dollar geben. Trump nimmt dazu Programme in den Blick, die die US-Regierung als Vogue politisch instrumentalisiert oder verschwenderisch ansieht. Zum Beispiel stehen Mittel für die Wohnungshilfe für Obdachlose, die AIDS haben, auf der Kürzungsliste. In Millionenhöhe sollen etwa auch Mittel für eine Denkfabrik eingespart werden, der die US-Regierung vorwirft, konservative Stimmen zu zensieren. Die Denkfabrik setzt sich nach eigenen Angaben weltweit für Demokratie ein. Der US-Sender NPR berichtete überdies, dass Streichungen in Bereichen wie Klimaschutz, soziale Dienste und Gesundheitsversorgung vorgesehen seien. Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, kündigte an, dass sich seine Partei im Kongress gegen die Pläne Trumps stemmen werde. Laut einem Bericht des Senders Kanal 12 erzählten infolge des ersten iranischen Raketenangriffs auf den Süden Israels Sirenen in den Städten Beersheba und Arad sowie in der Region der Negev-Wüste. Weiter hieß es, nach dem iranischen Vergeltungsschlag sei in einer Fabrik in einem Industriegebiet der Negev-Wüste ein Feuer ausgebrochen. In sozialen Medien verbreitete Aufnahmen zeigten, dass in der Fabrik im Industriegebiet ein Brand ausgebrochen sei und Rauch aus der Region aufsteige. Ob die iranische Rakete ein direktes Ziel getroffen habe, wurde bislang nicht offiziell bestätigt. Der israelische Rettungsdienst Roter David-Stern teilte mit, dass es nach ersten Erkenntnissen bei dem iranischen Vergeltungsschlag weder Tote noch Verletzte gegeben haben. Beim zweiten iranischen Vergeltungsschlag, der sich gegen den zentralen Teil Israels richtete, ertöten Sirenen in einem weiten Gebiet, darunter auch in der als Großraum Tel Aviv bekannten Region Gush Dan. Die Zeitung Yediot Ahronot berichtete, dass infolge des iranischen Raketenangriffs in einem Wohngebiet in der Nähe der Stadt Rosh Ha'ayin ein Feuer ausgebrochen sei. In der Stadt Petach Tikva sei ein Gebäude beschädigt worden, zudem seien in Tel Aviv einige Straßen in Mitleidenschaft gezogen worden. Der israelische Rettungsdienst Roter David-Stern erklärte zudem, dass seine Einsatzkräfte auf dem Weg zu den beschädigten Gebieten in Tel Aviv und Bnei Brak seien. Der israelische Staatssender Kan berichtete, dass nach dem zweiten iranischen Vergeltungsschlag in 7 Städten im Zentrum Israels an 17 verschiedenen Orten Raketenteile und Splitter niedergegangen seien. Die israelische Armee hat erklärt, dass Luftverteidigungssystem im Einsatz seien, um Raketen abzufangen, die aus dem Iran abgefeuert wurden.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass der Abschuss von Kampfflugzeugen durch den Iran mögliche Verhandlungen mit der Führung in Teheran nicht beeinflussen werde. In einem Telefongespräch mit dem Sender NBC lehnte Trump es ab, Details zu den Such- und Rettungsmaßnahmen für die Besatzung nach dem Abschuss der US-Kampfflugzeuge durch Iran zu kommentieren. Der US-Präsident bezeichnete die Angriffe gegen Iran als eine intensive und präzise militärische Operation und äußerte seine Enttäuschung darüber, wie einige Medien im Land über den Vorfall berichteten. Trump betonte zudem, dass der Abschuss der Flugzeuge durch Iran mögliche Gespräche mit Teheran nicht beeinträchtigen werde und erklärte, nein, überhaupt nicht, nein, das ist ein Krieg, wir befinden uns im Krieg. Das Pentagon hat offiziell bekannt gegeben, dass im Krieg, der am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begann, bislang 13 US-Soldaten getötet und 365 weitere verletzt wurden. Das Pentagon veröffentlichte die Information im Rahmen seines Defense Casualty Analysis System und machte Angaben zu den getöteten und verletzten US-Soldaten. Im Zusammenhang mit den Angriffen auf Iran, die unter dem Namen Operation Epic Fury geführt werden. Laut den auf der offiziellen Website des Verteidigungsministeriums veröffentlichten Daten sind bis zum 3. April im Krieg zwischen den USA, Israel und Iran insgesamt 13 US-Soldaten ums Leben gekommen, während 365 US-Soldaten verletzt wurden. Es wurde mitgeteilt, dass von den getöteten Soldaten 6 den Landstreitkräften und 7 der Luftwaffe angehörten. Von den Verletzten gehörten 247 den Landstreitkräften, 63 der Marine, 19 dem Marinekorps und 36 der Luftwaffe an. Auf der Website wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Berichte des Defense Casualty Analysis System von Einrichtungen des Verteidigungsministeriums, ausländischen Regierungsstellen, dem Kongress, dem Präsidenten, den Nachrichtenmedien sowie der breiten Öffentlichkeit genutzt werden. Die iranische Nachrichtenagentur Fars hat unter Berufung auf einen hochrangigen iranischen Beamten berichtet, dass die USA Iran über einen Drittmann einen Vorschlag für eine vorübergehende 48-stündige Waffenruhe unterbreitet haben. Ein hochrangiger iranischer Beamter äußerte sich gegenüber der halboffiziellen Nachrichtenagentur Fars zu den Waffenruhegesprächen zwischen Iran sowie den USA und Israel. Unterdessen erklärte die Fars-Nachrichtenagentur in ihrer Einschätzung, dass der Vorschlag für eine Waffenruhe nach erheblichen Problemen der USA in der Region auf die Tagesordnung gekommen sei. In der betreffenden Analyse wurde zudem behauptet, dass Iran auf das Waffenruheangebot reagiert habe, indem es seine Angriffe vor Ort fortsetzte. Diesel ist in Deutschland erneut teurer geworden, der Preis hat damit den nächsten Rekordwert erreicht. Wie der ADAC mitteilte, kostete ein Liter gestern im Tagesdurchschnitt 2,346 Euro. Der bisherige Höchststand wurde am Mittwoch mit 2,327 Euro verzeichnet. Aus Sicht des ADAC lassen sich die hohen Preise nur teilweise durch den vom 1. auf den 2. April gestiegenen Ölpreis erklären. Die Umstellung auf das sogenannte Österreich-Modell hat die Preisentwicklung eher befördert als begrenzt, sagt eine ADAC-Sprecherin. Die Preise sind seitdem auf einem zu hohen Niveau. Die Tankstellen dürfen seit Mittwoch die Spritpreise wie in Österreich nur noch einmal am Tag anheben. Nach Angaben des RIC führte dies am ersten Tag um 12 Uhr mittags zu Preissteigerungen von durchschnittlich fast 8 Cent. Im Tagesmittel kostete Diesel am Mittwoch 2,327 Euro und erreichte somit ein neues Allzeithoch. Auch Benzin stieg auf den höchsten Stand in diesem Jahr. Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkei hörten Sie die Nachrichten.
Acım özlü unutamam seni kaybettik Gidiyorsun yanımda bir tek yüreğim eksik Acım özlü unutamam seni kaybettik Gidiyorsun yanımda bir tek yüreğim eksik Karalar giyip yas tutmamı isteme benden Hep böyle kandırdın inanmamı bekleme benden Senin bana küs olduğunda bile koşarak geldiğini Bir tek ben değil bir tek sen değil alem Yalan söyleyemem senden sorumu Bir tek sen değil, bir tek ben değil Alem biliyor Alem biliyor
erfolgreiche türkische Sportler.
Heute erzählen wir Ihnen die Geschichte einer Sportlerin, die aus einer kleinen Stadt in der Ägäis kam und die Spitze der Welt erklomm. Ein junges Talent, das jede Stunde seines Lebens dem Sport widmete, auf der Bühne fliegend und wirbelnd und Türkei der Welt bekannt machte. Ayşe Begüm Onbaşı. Am 9. Dezember 2001 wurde Ayşe Begüm in der Stadt Akhisar in der Provinz Manisa geboren. Ihre Eltern, Serkan Onbaşı, der im Textilgewerbe tätig war, und seine Frau Seçil bekam ihr erstes Kind. Akhisar ist eine ruhige Stadt in Türkei, bekannt für Oliven, Geschichte und ein schlichtes Leben. Aber damals wusste noch niemand, dass diese Stadt eines Tages eine Sportlerin hervorbringen würde, die in die Geschichte des türkischen Sports eingehen würde. Ayşe Begüm begann früh mit dem Sport. Mit 2,5 Jahren startete sie einen Ballettkurs und schon damals machte sie eine Begegnung, die ihr Leben verändern sollte. Maria, eine spanische Ballettlehrerin, die in Akhisar arbeitete, bemerkte sowohl ihre Beweglichkeit als auch ihre Kraft und gab den Eltern folgenden wichtigen Rat. Lenken Sie dieses Kind in Richtung Gymnastik. Dieser Ratschlag veränderte Ayşe Begüms Schicksal. Die spanische Lehrerin kehrte bald nach Spanien zurück und verstarb später, aber die Richtung, die sie gegeben hatte, legte den Grundstein für eine nationale Meisterin. Ab dem 6. Lebensjahr trainierte Ayşe Begüm unter der Leitung des Aerobic-Gymnastiktrainers Gürkan Er. Das Training fand in Manisa statt, etwa 50 bis 60 Kilometer von Akhisar entfernt. Stellen Sie sich ein kleines Mädchen vor, das 5 Tage die Woche nach der Schule diese Strecke zurücklegte, manchmal bis spät in die Nacht, gleichzeitig Hausaufgaben machte und als Sportlerin und Schülerin heranwuchs. Mit 7 Jahren begann Ayşe Begüm professionell mit dem Sport. Mit 8 Jahren nahm sie an ihrem ersten Wettkampf teil und mit 11 Jahren trug sie bereits das Trikot der Nationalmannschaft. Das ist ein Niveau, das viele Sportler erst im Erwachsenenalter erreichen, sie jedoch schon als Grundschülerin. Mit 14 Jahren hatte sie bereits 26 Medaillen auf nationalen und internationalen Bühnen gewonnen. Sie war noch in der Jugendkategorie, doch ihr Name war bereits bekannt: die Medaillenmaschine. Dieser Spitzname wurde zum Symbol für ihren Fleiß und ihren Kampfgeist. Mit 15 Jahren hatte sie die Zahl der Medaillen auf 65 gesteigert. ...2015 Mexiko. Bei der Aerobic-Gymnastik-Weltmeisterschaft, gerade 13 Jahre alt, gewann Ayşe Begüm trotz eines Sturzes in der Einzelkategorie der Jugendlichen die Bronzemedaille. Dies war ihr erster großer internationaler Erfolg und die mentale Stärke, selbst nach einem Sturz noch eine Medaille zu gewinnen, zeigt ihren Charakter deutlich. 2016 Südkorea, Incheon. 14. Aerobic-Gymnastik-Weltmeisterschaft. Ayşe Begüm trat in der Jugendkategorie 15 bis 17 Jahre an und gewann die Goldmedaille. Mit 14 Jahren wurde sie Weltmeisterin. In Türkei berichteten die Sportnachrichten das Goldmädchen aus Akhisar. Doch die wirkliche große Prüfung stand noch bevor. 2019 Portugal. Als Seniorin gewann Ayşe Begüm bei der FIG-Weltcup im Einzelwettbewerb der Frauen die Goldmedaille. Dies war ihre erste ernsthafte Prüfung bei den Erwachsenen und sie bestand sie. Dann begann die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Die für 2020 geplante Meisterschaft wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben. Fast 2 Jahre lang warteten sie mit Musik, Choreografie und Routinen. Gewichtskontrolle, tägliches Training von 6 bis 9 Stunden, mentale Belastbarkeit. Zusammen mit ihrem Trainer Mehmet Ali Ekin planten sie alles neu. Endlich! Im Mai 2021, Baku, Hauptstadt von Aserbaidschan, 16. Aerobic-Gymnastik-Weltmeisterschaft. Ayşe Begüm trat im Finale der Erwachsenen-Einzelkategorie an. Mit 21.850 Punkten gewann sie die Goldmedaille. Sie wurde die erste Athletin in der Geschichte von Türkei, die Weltmeisterin in der Kategorie Aerobic-Gymnastik der Erwachsenen wurde. Auf dem Podium konnte sie ihre Tränen nicht zurückhalten, während die Nationalhymne gespielt wurde. Wir haben die Stärke der türkischen Frau gezeigt, sagte sie. Aber Ayşe Begüm war nicht jemand, der innehält. Juni 2022, Portugal, Guimarães. Als amtierende Weltmeisterin strebte sie an, zum zweiten Mal hintereinander Weltmeisterin zu werden. Ein Erfolg, der in der Geschichte der Aerobic-Gymnastik noch niemand gelungen war. Mit 20.350 Punkten im Finale gewann sie die Silbermedaille, Vize-Weltmeisterin. Wieder wurde die türkische Flagge auf dem Podium gehisst. Wir haben hart gearbeitet und unsere Mühe hat sich gelohnt. Meine Medaille widme ich dem türkischen Volk, sagte sie. Im November 2025 nahm sie an der Aerobic-Gymnastik-Europameisterschaft in Gence in Aserbaidschan teil und erreichte das Finale. Während ihrer Karriere hat sie über 100 Medaillen gewonnen. Was steckt hinter diesen Erfolgen? Wer Ayşe Begüm zuhört, bemerkt, dass sie immer dieselben Dinge betont. Disziplin, Kontinuität und harte Arbeit. Sie schloss die Schule als Beste ab. Nach ihrem Abschluss an der Akhisar Anadolu Lisesi studierte sie an der Istanbul Gelişim Universität Fakultät für körperliche Erziehung und Sport. 5 Tage die Woche legte sie jahrelang die 50-60 Kilometer zurück, ohne sich zu beschweren. In einem Interview sagte sie, Gymnastik entspannt mich. In den stressigen Momenten des Lebens stürze ich mich in die Turnhalle, denn ich verbringe mein ganzes Leben in Turnhallen. Dieser Satz fasst zusammen, wie Ayşe Begüm den Sport sieht. Nicht als Pflicht, sondern als Teil ihrer Identität. Auch ihre Eltern waren sportlich aktiv. Ihre Mutter beschäftigte sich mit Leichtathletik und Basketball, ihr Vater mit Fußball. Beide hörten jung auf. Aber sie hätten nie im Traum gedacht, wie weit ihre Tochter gehen würde. Ayşe Begüm Onbaşı weiß, dass Aerobic-Gymnastik keine olympische Disziplin ist. Dies ist für Athleten eine echte Enttäuschung, da die Olympischen Spiele für viele das ultimative Ziel sind. Doch Ayşe Begüm hat dies akzeptiert und sagt, mein größtes Ziel ist es auch bei den Olympischen Spielen Gold zu gewinnen. Wenn sich diese Tür eines Tages öffnet, werde ich bereit sein. Auch wenn diese Tür noch nicht geöffnet ist, hat Ayşe Begüm Onbaşı bereits Geschichte geschrieben. Von den ruhigen Straßen Akhisars bis zu den weltweiten Podien hat sie eine neue Seite im türkischen Frauensport aufgeschlagen. Die Medaillenmaschine, das Goldmädchen, ob diese Spitznamen ausreichen, um sie zu beschreiben, sei dahingestellt. Aber eines ist sicher, jedes Mal, wenn Ayşe Begüm die Bühne betritt, fliegt sie wie ein Wunder und Türkei ist stolz, sie zu sehen. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler.
da gerilime düştüm. Yanım imdat. Bana verdin hep arka sokakta, sormadın mı hiç aşımı suyumu bölüştün. Bize bir bak, hiç mi sızlamıyor yürüyen sahip? Hani insanız ya, akşam olsan arıyor sabah yani. Ben ki sana ne emekler verdim de kıymet bilmedim ya. Mevlam biliyor onun adaleti belki. Aşk dilendi bulmadı bu yaramın çaresi bulunmadı. Ve acıyor hala yerim illaki. Yaşadım bir çırpıda yararı yok ki takvime bir çarpıda. Bir yanım hala o geceye tiryak ki.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Sendung wird das Thema der türkische Staatsverstand und ein Weltherrscher Fatih Sultan Mehmet behandelt. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Dass Fatih Sultan Mehmet als großer Staatsmann und Führer hervortrat, war kein Zufall. Der am 30. März 1432 in Edirne geborene Prinz Mehmet wurde nach den höchsten Bildungsstandards seiner Zeit erzogen. Sein Vater, Murat II., widmete der Erziehung seines Sohnes große Aufmerksamkeit und setzte ihn in Provinzen wie Amasya und Manisa ein, damit er Verwaltungserfahrung sammeln konnte. Der entscheidende Faktor, der Fatihs Charakter prägte, war jedoch die disziplinierte und vielseitige Ausbildung, die er erhielt. Seine Aussage nach der Eroberung Istanbuls, wir haben die Rache Trojas genommen, ist ein Hinweis darauf, wie er die Mission des türkischen Volkes im historischen Kontinuum einordnete. Die Eroberung Istanbuls war nicht nur eine Belagerung einer Festung, sondern ein militärisches und ingenieurtechnisches Meisterwerk, das die strategische Vorherrschaft des türkischen Volkes auf der Welt besiegelte. Noch vor der Eroberung ließ Fatih die Festung Rumelihisar in nur 4 Monaten errichten, schnitt damit die logistischen Lebensadern von Byzanz ab und brachte die Kontrolle über den Bosporus unter türkische Hoheit. Der Verlauf der Belagerung zeigt, wie Fatih Wissenschaft und Technologie zu militärischem Genie formte. Die gewaltigen Shahi-Kanonen, die er vom ungarischen Meister Urban gießen ließ, zerstörten die bis dahin als uneinnehmbar geltenden Mauern. Der wohl erstaunlichste und den Verlauf der Militärgeschichte veränderte Schritt war jedoch die Überführung der 70 Schiffe umfassenden osmanischen Flotte über Land in das Goldene Horn in der Nacht des 22. April 1453. Dieser Schritt war eine Botschaft an die Welt, wie das Unmögliche durch türkischen Verstand und Entschlossenheit überwunden werden kann. Die Eroberung Istanbuls durchbrach die Dunkelheit des Mittelalters und leitete unter der Führung der türkisch-islamischen Zivilisation die Neuzeit ein. Fatih verwandelte Istanbul in kurzer Zeit in eine kosmopolitische, aber unter türkisch-islamischer Herrschaft stehende friedliche Metropole. Das von ihm eingeführte Millet-System erlaubte es jeder Glaubensgemeinschaft, unter eigenen Führern und Gesetzen zu leben und schuf so die Grundlage für das über 5 Jahrhunderte andauernde Friedens- und Stabilitätsumfeld des Osmanischen Reiches, Pax Ottomana. Fatih Sultan Mehmet ist derjenige, der das Osmanische Reich zu einem wirklich zentralisierten Imperium machte, dass er im Namen der Weltordnung Nizam-ı Alem einige harte Entscheidungen auf eine rechtliche Grundlage stellte, ist ein Ausdruck des türkischen Staatsverständnisses, das nicht von persönlichen Ambitionen, sondern von der unteilbaren Einheit von Nation und Vaterland geprägt ist. Fatih Sultan Mehmet war ein Herrscher, der ebenso mit dem Schwert wie mit der Feder umzugehen wusste. Die von ihm gegründeten San-Seman-Medressen boten eine der fortschrittlichsten Hochschulausbildungen ihrer Zeit und schufen die Grundlage für die Ausbildung weltbekannter Gelehrter in Bereichen wie Mathematik, Astronomie und Medizin. Dass er Ali Kuschu aus Samarkand nach Istanbul einlud und so eine wissenschaftliche Renaissance auf türkische Gebiete brachte, zeigt die Weite seiner Vision. Fatih Sultan Mehmet verfolgte den Anspruch einer Weltherrschaft. Um die türkische Einheit in Anatolien zu sichern, unterstellte er die Fürstentümer der Karaman-Oğulları und İsfendiyar-Oğulları der zentralen Autorität und machte das Schwarze Meer zu einem türkischen See. Mit der Eroberung von Trabzon im Jahr 1461 beseitigte er den letzten byzantinischen Rest in Anatolien und festigte die Einheit des Vaterlandes. Der Machtkampf mit Uzun Hasan, dem Herrscher der Akkoyunlu im Ostanatolien, war in Wirklichkeit ein Wettbewerb um die Führung der türkischen Welt. Die Schlacht von Otlukbili im Jahr 1473 war ein eindeutiger Sieg von Fatih mit modernen Feuerwaffen und zentraler Disziplin ausgestatteter Armee über die traditionellen Reitertruppen. Dieser Sieg bewies die unangefochtene Überlegenheit der Osmanen in Anatolien und sicherte die Ortsgrenzen des Landes. Fatih Sultan Mehmets letztes großes Ideal war es, nach dem zweiten Rom Istanbul auch das erste Rom zu erobern und so die Weltherrschaft zu vollenden. Dass die Armee unter dem Kommando von Gedik Ahmet Pascha im Jahr 1480 an den italienischen Küsten landete und Otranto eroberte, löste in Europa große Erschütterungen aus. Die europäischen Könige und die Kirche standen dem Vorrücken des großen Türken bis vor die Tore Roms hilflos gegenüber. Doch Fatihs Tod im Jahr 1481 auf der Hünkarwiese bei Gebze ließ diesen großen Vormarsch unvollendet. Sein Tod wurde in der westlichen Welt mit großer Freude aufgenommen. Kirchenglocken läuteten und mit dem Ruf »Der große Adler ist tot« wurde gefeiert. Diese Freude seiner Feinde ist der deutlichste Beweis dafür, welch mächtiger Schutzschild er für das türkische Volk und welch unerschütterlicher Gegner für Europa war. Fatih Sultan Mehmet Han ist für uns heute nicht nur ein Name in Geschichtsbüchern, sondern ein lebendiger Kompass unserer nationalen Einheit und Vaterlandsliebe. Der große Wille, den er auf die Mauern Istanbuls setzte, lebt heute in vielen Bereichen weiter, von der blauen Heimat über die Verteidigungsindustrie bis hin zur Organisation der türkischen Staaten und der globalen Diplomatie. Fatih ist der Führer, der die Idee des ewigen Staates institutionalisierte. Dass die Hagia Sophia heute erneut als Symbol der Eroberung ihren Status als Moschee zurückerlangt hat, ist der aktuellste Ausdruck unserer Entschlossenheit. Fatihs Vermächtnis und unsere nationale Ehre zu bewahren, Fatihs Erbe ist für jeden Türken eine Quelle des Selbstvertrauens. Er hat uns durch sein eigenes Leben gezeigt, wie scheinbar unerreichbare Ziele mit Wissen, Technologie und unerschütterlichem Glauben verwirklicht werden können. Als gemeinsamer Bezugspunkt der türkischen Welt ist Fatih von Baku über Aşgabat bis Astana und Ankara ein Anlass des Stolzes für jeden Türken. Fatih Sultan Mehmet Han ist einer der strahlendsten Sterne der türkischen Geschichte. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Acılar güzel olacak. Şanslı değil mi güzel olacak? İkimiz sen Bu kafada ilk giren aşık olacak. Özüne de sözüne de sadık olacak. İkimize bu tabiat aşık olacak. Sırrımı bekliyorum.
Hallo, meine Damen und Herren, heute sprechen wir mit Ihnen über seltene Erden, die zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Technologie geworden sind. Von Smartphones über Elektrofahrzeuge bis hin zu Windturbinen und der Verteidigungsindustrie gehören seltene Erden heute zu den grundlegenden Bedürfnissen moderner Technologien. Diese Elemente, die in starken Magneten, Batterien und elektronischen Systemen eingesetzt werden, rücken insbesondere im Zuge der grünen Energiewende und der Digitalisierung weltweit stärker in den Fokus. Diese Entwicklung bringt auch das Potenzial von Türkiye auf die Tagesordnung. So verdeutlicht die Aussage vom türkischen Energieminister Alparslan Bayraktar: Wir werden als Land im Bereich der seltenen Erden zu den 5 führenden Ländern der Welt gehören. Über das Potenzial von Türkiye bei seltenen Erden sprach Professor Dr. Ilgin Kurşun, Leiter des Fachbereichs Bergbauingenieurwesen an der Technischen Fakultät der Istanbul-Universität Cerrahpaşa mit TRT Haber. Und wir teilen dieses Gespräch nun mit Ihnen. Der Begriff selten bei seltenen Erden wird häufig missverstanden. Professor Dr. Ilgin Kurşun betont, dass diese Bezeichnung nichts mit der tatsächlichen Häufigkeit zu tun hat. Der Grund, warum seltene Erden als selten bezeichnet werden, liegt nicht in ihrer geringen Häufigkeit in der Erdkruste, die durch die sogenannte Clark-Zahl ausgedrückt wird, Vielmehr hängt dies damit zusammen, dass sie aufgrund ihrer Bildungsprozesse in Erzen eine sehr komplexe Struktur aufweisen und nur selten in wirtschaftlich abbaubaren Konzentrationen vorkommen, was zudem aufwendige Verarbeitungsprozesse erfordert. Die chemische Ähnlichkeit der seltenen Erden bringt auch Herausforderungen mit sich. Professor Dr. Kurschen erklärt, aufgrund ihrer ähnlichen chemischen Eigenschaften ist die Trennung dieser Elemente technisch sehr anspruchsvoll, was eine der größten Herausforderungen bei der Verarbeitung darstellt. Seltene Erden gelten insbesondere in Hightech-Produkten als unverzichtbar. Warum sie als strategische Rohstoffe eingestuft werden, erläutert Professor Dr. Kurschen wie folgt. Seltene Erden werden aufgrund ihrer Unersetzbarkeit und der stark steigenden globalen Nachfrage in Bereichen wie Hochtechnologie, grüne Energiewende und Digitalisierung als kritische strategische Rohstoffe definiert und gehören zu den wichtigsten Ausgangsmaterialien moderner Industrien. Ihre Einsatzgebiete sind vielfältig, doch besonders stark werden sie in der Verteidigungsindustrie, bei Elektrofahrzeugen sowie in elektromechanischen Systemen wie Windenergieanlagen genutzt. Weltweit befinden sich die größten Reserven an seltenen Erden vor allem in China, Vietnam, Brasilien, Indien, Australien und Russland. China verfügt mit rund 35% über den größten Anteil der globalen Reserven von etwa 120 Millionen Tonnen und ist zugleich führend in Produktion und Export. Rund 70% der weltweiten Förderung stammen aus China. In Türkei begannen die Untersuchungen zu seltenen Erden erstmals Ende der 1950er Jahre durch die Generaldirektion für Mineralforschung und Exploration. Dabei wurden in verschiedenen Regionen bedeutende Vorkommen entdeckt. Doch welche Regionen in Türkei sind besonders vielversprechend? Eines der wichtigsten bekannten Vorkommen befindet sich in der Region Eskişehir-Kızılcaören. Professor Dr. Kurschen betont, die Lagerstätte mit den größten seltenen Erdenreserven in Türkei ist das Gebiet Eskişehir-Kızılcaören, in dem Mineralien wie Bastnasit, Fluorit und Barint vorkommen. In dieser Region finden sich seltene Erdenoxide wie Cer, Lanthan und Neodym. Während derzeit Pilotanlagen betrieben werden, ist in einer ersten Phase die Gewinnung von Lanthan, Cer, Praseodym und Neodym geplant. Auch andere Regionen weisen Potenzial auf. Professor Dr. Kurschen ergänzt, zu den weiteren bedeutenden Vorkommen in unserem Land zählt das Gebiet Isparta-Çanakkale. Die Lagerstätte in Malatya-Kulunçuk enthält neben Lanthan, Cer, Praseodym und Neodym auch Yttrium sowie Thorium. Es zeigt sich deutlich, dass Türkei im Bereich der seltenen Erden über ein bedeutendes Potenzial verfügt und sich darauf vorbereitet, ihren Platz in der globalen Liga einzunehmen. Bis zur nächsten Folge sagen wir für heute auf Wiederhören.
Böyle biraz ışığı yok. geçmişi, unut bitmişi, boş ver özenleri.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا Ankara, Radio صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зари и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا Анкара, Радио صدای ترکیه.
Да, да Турция ғаг радио да.
Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
Петерчия радио Садбури Туркия с Хма.
Овода Туркия вину радио са.
Аич радио Воча Туркия.
Говорит голос Туркия.
Эфирда Туркия овоза.
Гиплеяр Туркияның тети радиосы.
Е садай Туркия.
Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
Эдо и фонетис Туркия.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Gider Radio Amuriye Türkiye.
İni adalah Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este es Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio des.
Zboruva glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radio.
It Türkiye Hangya Radio ya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Bana da söyle, bana
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Leyer Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer, Türkiye'nin Ses Radyosu.